Eigentlich geht es immer um dasselbe. Ich kann ihm gar nichts Neues erzählen. Jesus braucht ganz viele Bilder und Geschichten, um immer dasselbe zu sagen, weil wir es so schlecht verstehen. Ich und Sie vermutlich auch. Vor 3 Jahren habe ich bei dem Evangelium über die Auferweckung von den Toten gesprochen. Die Tochter des Synagogenvorstehers Jairus, 12 Jahre alt, ohne Namen, aber offensichtlich mit einem gesunden Appetit ausgestattet. Und nachdem Sie sich ja noch gut an das erinnern können, was ich vor 3 Jahren gesagt habe, rede ich heute mal über den anderen Teil, was rein verschränkt ist, die Heilung der blutflüssigen Frau. Ich behaupte, es geht immer um dasselbe. Es geht immer nur um das Reich Gottes. Schon die Lesung versucht, das Immergleiche auf verschiedene Art und Weise auszudrücken. Zum Beispiel aus der ersten Lesung der Satz: Zum Dasein hat Gott alles geschaffen. Gott hat alles zum Dasein geschaffen. Jetzt da. Nicht damals, nicht morgen, jetzt. Alles, was geschaffen ist in deinem Leben, ist, dass es jetzt da ist. Das ist schon Reich Gottes, wenn ich in der Lage wäre, tatsächlich jetzt zu leben und nicht gestern oder morgen. Und meistens sind die Köpfe von den Menschen eher im Gestern und im Morgen als im Augenblick. Oder aus dem Psalm, wenn ich ihm vorgetragen habe: Du hast mein Klagen in Tanzen verwandelt. Mein Klagen in Tanzen. Auch das ist Reich Gottes. Wieder ein anderes Bild, wieder andere Wörter, wieder ein anderer Versuch, etwas auszudrücken, was man nicht ausdrücken kann. Letzten Sonntag auch die Geschichte vom Seesturm, wo Jesus mit im Boot schläft und seine Jünger Panik haben. Ich habe ihnen erzählt, das ging um Urvertrauen, das Urvertrauen des Menschen, dass es schon gut wird. Jesus nennt es heute Glaube. Zur Frau, blutflüssig, also sie leidet an irgendeiner gynäkologischen Krankheit mit permanentem Blutausfluss, sagt er: Dein Glaube hat dich gerettet. Glaube. Und zum Synagogenvorsteher sagt er ermutigend: Fürchte dich nicht, glaube nur. Also er spricht nicht von Urvertrauen, wie ich es modern tun würde, sondern von Glaube. Alles Bilder, die versuchen zu erklären, was ist denn das, als Christ im Reich Gottes zu leben. Wie komme ich da rein? Meine These heute zum Nachdenken. Ich erkläre Ihnen damit nicht die Welt. Ich will Ihnen immer nur irgendwelche Sachen zum Nachdenken geben. Die können Sie dann mit Ihrem Ehepartner oder in der Aftermath oder mit Ihrer Wand zu Hause besprechen. Meine These heute, es hat mit Erfahrungen zu tun. Falls Sie sich noch erinnern an das Evangelium vom letzten Sonntag, die Jünger im Boot, großer Sturm, große Panik, kann man sich gut vorstellen, dass es so ist, alles durchnässt, alle erschöpft. Warum reicht die Erfahrung von diesen Jüngern nicht? Die sind doch schon seit Wochen mit diesem Jesus unterwegs. Sie haben ihn erlebt, wie er offensichtlich ein gewinnendes Wesen hat, wie er predigen kann, dass alle fasziniert sind, wie er die Stimmung im Raum von einem Augenblick auf den anderen verändert, wie er Menschen Heil schenkt, körperliches Heil, seelisches Heil, Befreiung, sogar Totenauferweckungen. Die müssten doch total euphorisch sein, wer da bei ihnen hinten gerade pennt. Ganz viele Erfahrungen mit Jesus. Und trotzdem hat sie es irgendwie im Herzen nicht berührt. Kennen Sie das? Menschen, die schon ganz viel gehört haben von diesem Jesus, von ihrer Kindheit an, aber irgendwie ist es da innen drin noch nicht angekommen. Manchmal wird das herausgekitzelt, wenn Leute Schicksalsschläge erleiden. Auch das einfach nur als Punkt zum Nachdenken, nicht als Bewertung, nicht als Urteil. Es kommt ganz oft vor, wenn Menschen schwere Schicksalsschläge erleiden, also die Diagnose einer schnellen tödlichen Krankheit, den Verlust eines nahen Menschen, des Ehepartners, eines Kindes, ganz schlimm, Verlust eines Arbeitsplatzes, von Vermögen, was auch immer, dass sie dann sofort ihre Gottesbeziehung in Frage stellen und alles hinschmeißen. alle Hoffnung, allen Glauben verlieren. Oder was ich auch in der Seelsorge immer wieder erlebe, Leute, die über sich selbst erschrecken, weil sie in gewissen Situationen ganz anders reagieren, als sie es gerne hätten. Ja? Es kann, um mal im Stereotyp zu bleiben, Männern passieren in einer Streiterei, dass sie gewalttätig werden. Und damit kommen sie gar nicht klar, weil das haben sie schon bei ihrem eigenen Vater und Großvater gehasst. Das ist das Letzte, was sie tun wollten, wenn sie selbst Ehemann sind. Sie möchten vor Scham im Boden versinken und schieben es weg. Verschweigen es, verdrängen es, lassen es gar nicht an sich heran. Du hast schon so viele Erfahrungen gemacht mit Jesus, aber es hat irgendwie dein Herz nicht im Tiefsten berührt. Du brauchst offensichtlich noch eine andere Erfahrung. Und da kommt jetzt das heutige Evangelium ins Spiel. Eine Frau, deren Namen wir nicht wissen, die seit ebenfalls 12 Jahren an diesem ungeklärten Blutfluss leidet. Was auch immer das ist, ich bin kein Gynäkologe, ich weiß es nicht. Aber sie wissen genauso wie ich, dass in der jüdischen Kultur Blut auf der einen Seite heilig ist und Blut für Unreinheit steht. Das heißt, Frauen, die menstruieren, gelten als kultisch unrein, müssen sich fernhalten, müssen sich kultisch reinigen. Und wenn eine Frau permanente Blutungen hat, dann ist sie im Prinzip sozial unbrauchbar. Die muss raus. Die darf nicht dort wohnen, wo die anderen sind. Wenn sie seit 12 Jahren darunter leidet, ist sie wahrscheinlich, ich sag mal 15 plus 12, mindestens 27, vielleicht 35, vielleicht 40. Können Sie sich hineinversetzen in eine Person, die seit 12 Jahren kein normales soziales Leben mehr haben kann, die seit 12 Jahren geächtet ist, die niemanden mehr treffen kann, keinem mehr die Hand geben kann, keinen mehr umarmen kann, im Prinzip auch von niemandem mehr ein gutes Wort hört, die das Vermögen, das sie hat, und das muss ja ausreichend gewesen sein, ansonsten wird es im Text nicht auch vorkommen, komplett bei Ärzten ausgegeben hat und diese und diese und diese Therapie versucht hat, und wenn die Schulmedizin ans Ende kommt, dann gehst du zur Alternativmedizin und dann gehst du zum Geistheiler und dann versuchst du noch das und das und das und das und gibst immer mehr Geld aus und die Symptome werden nicht weniger, sondern mehr. Am Ende bist du nicht nur sozial geächtet, du bist auch pleite und die Symptome sind noch schlimmer, als sie jemals waren. Das ist die Situation dieser Frau. Und die hat den Mut, die offiziell Geächtete, die hat den Mut, sich durchzuquetschen in einem Menschenauflauf, in einem großen Gedränge, wo sie genau weiß, wenn sie erwischt wird, wird sie gesteinigt. In ihrer Verzweiflung schiebt sie sich durch und berührt Jesus von hinten. Hätten sie sich das auch getraut? Irgendein dahergelaufener Wanderprediger? Irgendeiner, von dem man irgendwas erzählt? Dieses Risiko einzugehen? Damit wir uns richtig verstehen. Sie machen sich damit auch zum Idioten, wenn sich herausstellt, dass es nicht funktioniert. Sie versucht's. Und es passiert das, was sie sich erhofft hatte. Eine Begegnung mit Jesus, die in ihr alles verändert. Volles Risiko, voller Einsatz, voller Gewinn. Habe ich in meinem Leben noch nicht gemacht. Hast du das schon mal gemacht? Kann man sagen, ah, du hast Priesterweihe gemacht, hast deinen Job aufgegeben, hast die Geschichte mit den Frauen bleiben lassen, deine Idee zu heiraten, Kinder zu kriegen und das nicht mal in allzu jungen Jahren, sondern deutlich später. Karriere, was weiß ich, so wie diese Frau? Nee, so wirklich nicht. Meine These: Um da innen verändert zu werden, brauchst du Erfahrungen mit Jesus, und Jesus will diese Erfahrungen schenken. Und hier schenkt er sie in Form von Heilung, und zwar in zwei Schritten. Das erste ist die physische Heilung. Die Frau hat offensichtlich später davon erzählt, ansonsten stünde es nicht im Text, dass sie augenblicklich spürte, sie ist geheilt. Ladies, merkt man das von einem Augenblick auf den anderen, dass so eine schleichende chronische Krankheit weg ist? Ich kann mir das jetzt als Mann schwer vorstellen, dass ich das sofort spüre. Aber sie war sich sofort klar, weil sich in ihr grundsätzlich was geändert hat. Aber Jesus schenkt nicht nur Heilung der körperlichen Situation, sondern alle Aspekte. Man nennt das ganzheitlich heute, Modewort, taucht im Evangelium schon auf. Deswegen diese komische, ja, wir würden meinen Bloßstellung, die gar keine Bloßstellung ist. Jesus fragt im Gedränge, wer hat mich berührt, um damit ihre zweite Wunde zu heilen. Nicht die gynäkologische, sondern die seelische. Die seelische Wunde einer Frau, die ja über ein Jahrzehnt soziale Ächtung erfahren hat, die sich aus Angst nur traut, selbst den Heiler ihrer großen Hoffnung nur von hinten zu berühren, nicht so, dass er sie sehen kann. Er fordert sie auf, sich zu zeigen. Er schimpft sie nicht, er stellt sie nicht bloß, sondern er stellt sie für uns auf ein ganz hohes Podest. Er sagt nämlich: Leute, schaut an, das ist ein Glaube. Das ist dieses Urvertrauen, von dem ich rede. Das ist dieses Drinsein im Reich Gottes. Diese Frau hat es verstanden. Mit all ihrer Verzweiflung hat sie es verstanden, was es heißt, ins Reich Gottes reinzugehen. Wir wittern immer eine Bloßstellung. Und was Jesus tut, ist eigentlich eine Heiligsprechung. Schau her, dein Glaube hat dich gerettet. Und das ist die Menschenfurcht, die er heilt. Das ist die soziale Ächtung, die er heilt. Diese Frau hat auf einmal ein ganz anderes soziales Renommee. Es hat sich nichts geändert. Die Menschen suchen auch heute nach diesem Heil, nach der ewigen Jugend. Sie müssen nur ein bisschen durch TikTok oder Instagram scrollen. Oder sie folgen diesem neuen Trend der Longevity-Bewegung und überlegen sie sich, wie sie durch Fasten, Ernährung und Sport 130 Jahre alt werden. Es braucht aber diese positive Erfahrung. Ich möchte Sie ermutigen, diese Erfahrung zu suchen und zuzulassen. Nochmal ein Satz aus der ersten Lesung: Gott hat den Menschen zur Unvergänglichkeit geschaffen. Was macht das mit ihnen? Gott hat dich zur Unvergänglichkeit geschaffen. Egal, wie viel da hängt oder wie viel da fehlt oder da viel zu viel dran ist, spielt überhaupt keine Rolle. Gott hat dich zur Unvergänglichkeit geschaffen. Das ist eine der Eintrittskarten in dieses ominöse Reich Gottes. Glaube ich das? Ist das die Erfahrung, die ich schon habe? Und wenn mir die Erfahrungen fehlen, dann hole ich mir halt Erfahrungen von anderen. Die gibt es in unserer Medienzeit überall. Man nennt das Zeugnis. Ich kann auf allen Kongressen, die es gibt, vor kurzem war Adoratio in Altötting oder die UNUM-Konferenz, ich war auf dem Freundestreffen des Gebetshauses, überall geben Menschen Zeugnis vom heilenden Eingreifen Jesu in ihr Leben. Zeugnisse. Wenn ich im Hauskreis bin, andere geben Zeugnis. Wenn ich danach frage, was ist denn passiert, Zeugnisse passieren da. Wir werden am 22. Juli Maria Magdalena feiern, mit Zeugnissen, im Gottesdienst und danach. Dann kann ich im Vertrauen wachsen durch das, was andere erlebt haben oder durch das, was ich erlebe. Dafür muss ich aber Gott darum bitten, dass ich was erlebe. Und oft brauche ich von außen überhaupt jemanden, der mir hilft, das zu sehen. Ich habe es Ihnen schon oft erzählt, das ist ein Vorteil von so Live-Groups, von so Kleingruppen, weil wenn ich dann permanent, kontinuierlich um etwas beten lasse, und das Thema verschwindet plötzlich. Dann fragt mich irgendjemand, was ist denn geworden mit deiner Mutter, um deren, was weiß ich, Heilung von Depression du gebeten hast. Ist da was passiert? Und dann kommt die Antwort häufig, ah ja, stimmt. Haben wir ein halbes Jahr jetzt ganz intensiv und da ist ganz viel passiert. Aber ich bin gar nicht auf die Idee gekommen, das als Heilung zu klassifizieren und Gott dafür zu danken. Dafür braucht man auch Kleingruppen. Und daraus wächst dann dieses Vertrauen und dadurch komme ich hinein in dieses Reich Gottes. Ihr Lieben, Jesus lädt euch ein. Er hat kein größeres Verlangen, als mit euch dieses Reich Gottes zu teilen. So schwer verständlich es ist, aber es ist so leicht, da reinzugehen. Lasst euch nicht so lange bitten, sagt Jesus. Ja, ich will das. Und geht rein. Amen.